Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Wir wünschen euch einen schönen und entspannten Sonntag. Eben ist mir eingefallen, hoffentlich klingelt es gleich nicht, weil noch eine Bestellung kommen könnte, aber ich habe das im Ohr.
Okay. Dann habe ich jetzt erstmal ein paar organisatorische Sachen zu klären. Und zwar hatten oder vielleicht haben wir ein Problem mit unserem Kontaktformular unserer Webseite. Es sind plötzlich uralte Mails eingetrudelt. Die habe ich jetzt auch nachträglich noch beantwortet. Ich hoffe, die Antworten sind alle angekommen. Falls nicht, falls ihr uns jemals eine Kontaktformular-Nachricht geschrieben habt und ich habe nicht drauf reagiert, dann wird sie wohl niemals angekommen sein. Also das nur an der Stelle. Vielleicht ist es wirklich sicherer, uns einfach eine E-Mail zu schreiben an die Adresse.
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau, diesmal einfach mal am Anfang, dass die Leute auch die E-Mail-Adresse haben für zum Beispiel Fallvorschläge.
Ja, es wäre trotzdem schön, wenn das nächste Mal im Rahmen einer kurzen Dienstbesprechung mir mitgeteilt würde, dass ich sowas jetzt am Anfang machen muss, weil man wird ja auch nicht jünger, ja.
ja, okay, das mache ich dann beim nächsten Mal. Gut, dann noch der Hinweis, die Spotify-Kommentare gehen jetzt wieder, was mich mega freut. Nicht nur das, es funktioniert auch endlich diese App dazu auf dem Handy. Das heißt, ich kann auch jetzt auf dem Handy sogar die ganzen Kommentare freigeben. Ich kann mich jetzt endlich einloggen. Aber was mir aufgefallen ist, ich hatte da einen Kommentar auf die letzte Folge von einer Dame, die, glaube ich, beim Weißen Ring oder einer ähnlichen Institution war. Und die hat wirklich einen sehr, sehr wertvollen Beitrag in die Kommentare gepostet. Ich habe diesen freigegeben, aber als ich dann später in die Folge geguckt habe, war der Kommentar plötzlich verschwunden. Also falls du dich jetzt angesprochen fühlst, ich weiß leider nicht mehr, von wem der Kommentar stammt, ich habe es nicht gelöscht, schreib es gerne nochmal rein, weil das war ein sehr wertvoller und schöner Beitrag. Und ich danke dir an der Stelle dafür. Dann die dritte Information. Ja, heute habe ich viel Organisatorisches, tut mir sehr leid. Wir sind jetzt auch auf YouTube zu finden mit unserem Podcast, also wirklich als Podcast, so dass er auch jeden Sonntag mit der neuen Folge auch automatisch online gehen sollte. Also ohne Bild, einfach nur der Podcast. Wer jetzt beispielsweise lieber dort hören möchte, weil er sowieso dort irgendwie eine Mitgliedschaft abgeschlossen hat, dann kann er das eben auch dort tun. Ich habe einen Wunsch an der Stelle, egal ob ihr jetzt unbedingt darüber hören wollt oder nicht, lasst gerne mal einfach ein paar Folgen laufen, gebt ein Like und kommentiert, damit wir den Kanal dann halt relevanter für YouTube vielleicht noch gestalten können. Das wäre super lieb, damit supportet ihr uns immer ganz schön. Und ihr supportet uns übrigens auch mit einer kleinen Spotify-Bewertung oder wo auch immer ihr gerade den Podcast hört, gebt gerne eine Sternebewertung ab, freuen wir uns wahnsinnig.
So, jetzt wo das ganze Organisatorische abgehakt ist, erstmal so eine sehr wichtige Frage. Hast du denn wirklich dein Vorhaben gehalten und Yoga gemacht?
Ja, das habe ich auch ganz artig und regelmäßig angefangen. Gut, also dass ich jetzt am Mittwoch wieder einen nächsten Tattoo-Termin habe und wieder eine Pause dann einlegen muss, das kann ich ja mal ganz kurz unter den Tisch kehren. Aber weißt du, was ich so richtig cool fand?
Was denn?
Werbung.
Mir mal wieder einen leckeren Holy Hydration Drink nach dem Sport zu gönnen, der mich schön mit Elektrolyten und Mineralien versorgt hat.
Oh, ja, da fällt mir gerade was ein. Da habe ich eine passende Mail von einer Zuhörerin bekommen. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Ich bin natürlich bestens vorbereitet. Ja, ich habe nichts offen. Moment, ich gucke. Hier, also, geht los. Achtung. Hallo Jasmin und Christian. Ich finde euren Mix von Ernsthaftigkeit und Humor in eurem Podcast sehr erfrischend. Wir haben normalerweise keinerlei Humor, von dem wir wüssten, aber okay. Fast so erfrischend wie Holy. Ich finde, dass ich mir für diese Überleitung einen Applaus verdient habe.
Oh, ja.
So, jetzt mal ernsthaft, schreibt sie. Als Jasmin in der letzten Folge davon erzählt hat, dass sie wieder mal mit Yoga anfängt, dachte ich mir, ich nutze das als Motivation und bekomme auch mal wieder meinen Hintern hoch. Wie sagte Christian in der Folge so schön, wenn das kleine Bäuchlein mein einziges Problem wäre? Ja, das kenne ich nur zu gut. Auf jeden Fall habe ich auch schon ein bisschen auf der Seite von Holy gestöbert, weil ich gerade sowieso auf der Suche nach zuckerfreien Getränken bin. Das Starter Deluxe, wovon ihr gesprochen habt, wollte ich aber nicht probieren, weil ich kein Fan von Energy Drinks bin. Ich habe aber dann das Holy Hydration Starter Set entdeckt und direkt mal bestellt. Und was soll ich sagen? Ihr habt definitiv nicht zu viel versprochen. Mein Liebling bislang ist das Pineapple. Das ist sehr gut, ja, das stimmt. Ach, und die Lieferung kam sogar wesentlich schneller an als angegeben, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Also, nochmal danke für den Tipp und ich würde mich freuen, wenn mein Feedback es in eure Folge schafft. Kannst du abhaken. Falls ja, bitte mal einen Gruß an meinen Partner in Crime, Tom. Tom, sei gegrüßt. Halt die Form. Auch er hört euren Podcast jede Woche ergriffen. Liebe Grüße und macht weiter so, Sigrid.
Süß. Ja, also das nenne ich mal wirklich ein sympathisches Feedback. Dann erstmal liebe Grüße zurück, erstmal an Sigrid und auch an Tom. Und stimmt, Holly bietet hier nicht nur das Starter-Set Deluxe an, bei dem ihr euch dann durch die verschiedenen Sorten und Geschmacksrichtungen probieren könnt, sondern eben auch ein Hydration, ein Energy oder ein Iced Tea Starter-Set. Es ist also für jeden das perfekte Set wirklich dabei. Und das jeweilige Starter-Set gibt es übrigens auch gerade für nur 24,99 Euro statt 29,99 Euro. Ihr könnt also ordentlich sparen gerade. Das beinhaltet dann immer 14 Portionen mit 7 leckeren Flavors und einen Logo-Shaker. Und jetzt gerade sogar noch limitiert zum Probieren dabei die 2 neuen Sorten Dragonfruit Dragon, also der Energy Drink, und den Iced Tea Honey Darjeeling Black Tea.
Gott, was bist du ein Streber, ey. Du hast das sowas von einfach da jetzt gesagt.
Warum hast du so ein Problem mit dem Wort Darjeeling?
Ich kann das nicht aussprechen, keine Ahnung. aber ich kann das Ganze auch wärmstens empfehlen. Die sind nämlich wirklich sehr, sehr lecker. Und für alle, die wir bis hierhin noch nicht abgeholt haben. Holy ist ein pulverbasiertes Getränk, das komplett auf Zucker verzichtet und weniger als 20 Kalorien pro halben Liter hat. Abgesehen davon versorgt dich Holy mit funktionalen Zutaten wie Vitaminen, Antioxidantien und Elektrolyten. Und das Ganze mit natürlichen Aromen und natürlichen Farbstoffen, also ohne diesen ganzen Bullshit.
Ein paar Goodies hat Holly für euch auch parat, wie den Keychain ab einem Einkaufswert von 50 Euro oder den pinken Thermoshaker ab einem Einkaufswert von 100 Euro. Und ihr wisst ja, wie sehr ich diese Thermoshaker feiere. Meiner Meinung nach braucht wirklich jeder so einen Thermoshaker oder halt eben auch zwei oder drei. Und wisst ihr, was noch toll ist? Es wird auch wieder neuen Nachschub an Milchshakes im Februar geben. Ihr habt sie genauso gefeiert wie ich, weshalb sie leider auch viel zu schnell ausverkauft waren. Aber zum Glück sorgt Holy auch dafür Nachschub.
Die sind übrigens komplett vegan und voller Vitamine. Ihr könnt sie also entweder mit gewöhnlicher Milch oder mit irgendeiner pflanzlichen Alternative anmischen und müsst dabei noch nicht mal schlechtes Gewissen haben.
Genau. Und du kannst jetzt auch noch ohne schlechtes Gewissen bei Holy shoppen, denn wir hätten da noch einen Gutscheincode für dich parat. Als Neukunde erhältst du mit unserem Code JAHRE5 5 Euro Rabatt auf deine erste Bestellung.
Und als Bestandskunde sparst du mit unserem Code JAHRE 10% auf deine nächste Bestellung.
In den Shownotes findest du nochmal den Link, der dich direkt zu Holly führt, sowie die Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Gut, das war jetzt wirklich eine sehr lange Vorbesprechung. Ich würde sagen, ich lehne mich jetzt zurück und lausche ergriffen.
Okay, ich leg da mal los. Bevor wir anfangen, habe ich noch eine kleine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um sexuelle Gewalt und Mord an Jugendlichen. Wer das nicht hören kann, der sollte mal eine Pause machen. Einige Namen habe ich geändert. Es ist der 12. Januar 1989. Der Prozess geht nun seinen dritten und letzten Verhandlungstag. Das Medieninteresse ist riesig. Ebenso auch das Interesse der Strafbehörden. Denn es könnte sein, dass der Ausgang des Prozesses einigen Karrieren eine eher unschöne Richtung vorgeben wird. Staatsanwalt Dieter Drost ist aufgebracht. Das war er schon über die ganzen drei kurzen Verhandlungstage. Ja, schon als er den Fall übernahm und das erste Mal die Akten zuklappte, kam er aus dem Kopfschütteln und Schimpfen nicht mehr heraus. Wie kann man so einen Menschen nur wieder herauslassen, denkt sich der erfahrene Staatsanwalt so in sich hinein, als er sich daran macht, seine Anklage vorzubereiten. Diesmal wird er kein Blatt vor den Mund nehmen bei seinem Plädoyer. Auch wenn das zur Folge hat, dass er Kolleginnen und Kollegen des Maßregelvollzugs kritisieren, ja, vielleicht ihnen sogar eine gewisse Mitschuld an den grausamen Taten attestieren muss. Das Ganze natürlich mit dem gebotenen Respekt und dem geltenden Rechtsrahmen. Die Zeiten, in denen Dieter Drost sich von seinen Gefühlen hat leiten lassen und wild drauf losgeklagt hat, sind selbstverständlich lange vorbei. Das war damals, als er noch jung war. Der erfahrene Staatsanwalt hat in seinem Berufsleben teilweise auch auf die schmerzhafte Art und Weise lernen müssen, dass er seine Gefühle besser im Büro lässt, wenn er sich auf den Weg zum Gerichtssaal macht. Klingt alles routiniert und ermutigend. Dennoch wird der Staatsanwalt mit seinem Plädoyer zum Abschluss der Verhandlung für einiges an Diskussionsstoff sorgen. Aber hierzu gleich mehr. Die anwesende Presse bittet er jedenfalls vom Filmen sowie Tonaufnahmen seines Plädoyers Abstand zu nehmen. Seine Bitte wird von allen entsprochen. Es gibt ja immerhin noch die Möglichkeit des Zitats. Und zu zitieren wird es einiges geben. Ein paar Sätze sind den damals anwesenden Reportern noch heute im Ohr Und vor allem ist Ihnen Staatsanwalt Dieter Trost noch vor Augen, als er das Gericht förmlich bittet, Zitat, schützen Sie die Allgemeinheit vor Gerhard Börner. Nachdem der Ankläger eine lebenslange Haftstrafe gefordert hat, fügt er noch hinzu, vor 1945 hat es für Mord einen anderen Strafrahmen gegeben. Auch werde ja heute niemand mehr verurteilt, weil er angewachsene Ohrläppchen oder zusammengewachsene Augenbrauen habe. Mit den letzten Sätzen bezieht sich der Staatsanwalt auf die schon lange widerlegten Theorien des Wissenschaftlers Lombroso. Dieser unternahm Versuche, ob man Mörder oder Kriminelle anhand solcher Merkmale erkennen könne. Vollkommener Unsinn, wie man auch schon im Jahre 1989 weiß. Aber wer ist der Mann, dessen Verteidiger dem Staatsanwalt vehement widersprechen und die furchtbaren Haftbedingungen, in denen Gerhard Börner, Zitat, wie ein Tier gehalten worden wäre, für seine erneute Straftat verantwortlich machen? Dazu beginnen wir wie immer von Anfang an. Gerhard Manfred Börner wird am 16. April 1947 im Kreis Frankenberg-Eder als Sohn eines früh schwer erkrankten Vaters und einer Mutter, die verzweifelt versucht, die Familien mit Jobs in der Waldarbeit und als Hausiererin auf Jahrmärkten durchzubringen, geboren. Schon im Alter von 6 Monaten soll er Aufzeichnungen zufolge auffällig gewesen sein. Dies soll sich so zugespitzt haben, dass seine Mutter ihn mit 2 Jahren wegen unkontrollierter Wutausbrüche, Unruhe und Untriebigkeit in eine Nervenheilanstalt brachte. Aber es sollte aus Sicht der beratenden Stellen nicht besser werden. So riet die Erziehungsberatungsstelle der Universität Marburg, ihn im Grundschulalter in einem Heim unterzubringen, da die Familie aufgrund ihrer Situation häufig überfordert war. Schläge und Schreie waren an der Tagesordnung und so war eine Besserung von Gerhards Verhalten in keiner Weise zu erwarten. Aber auch die Heimunterbringung gestaltete sich mehr als schwierig. Zwischen seinem 7. und dem Ende des 15. Lebensjahres versuchten die Behörden ihr Möglichstes, um für den Jungen eine passende Unterkunft zu finden. Zwischen 12 verschiedenen Einrichtungen, Jugendheimen, Erziehungsheimen und psychiatrischen Anstalten wurde Gerhard Börner hin und her geschickt, während sein Verhalten verständlicherweise schlechter als besser wurde. Er brach aus Einrichtungen aus, war oft an körperlichen Auseinandersetzungen beteiligt und Mädchen gegenüber häufig übergriffig. Versuchte man ihn in seine Schranken zu weisen, reagierte Gerhard darauf mit unheimlicher Zerstörungswut. Mit 11 war der Junge, der laut Aussagen der Einrichtung in der Gemeinschaft untragbar war, bereits Kettenraucher. Hierzu 1958 einer seiner behandelnden Psychologen, Zitat, Gerhard Börner braucht ständig die Anwesenheit eines Erwachsenen. Er kann nicht alleine bleiben, gerät dann in Angst und Depressionen. Um Unlust und Spannungen abzureagieren, stellt er allen möglichen Unfug an. Er zeigt starke Eifersuchtsreaktionen und Aggressionen. Er verhält sich wie ein 3-jähriges Kind. Er wirft nach den anderen Kindern Steine. Einem 1,5-jährigen Kind hat er eine Hundeleine um den Hals gelegt. Es ist selbstverständlich nicht überraschend, dass das Verhalten von Gerhard Börner mit zunehmendem Alter nicht besser wurde. Er beging Diebstähle und Brandstiftungen, prügelte sich herum und machte auch durch Voyeurismus, Exhibitionismus und sexuelle Übergriffigkeiten gegenüber Frauen im negativen Sinne auf sich aufmerksam. Hierbei wurde er immer brutaler, was dazu führte, dass er einige Frauen bis zur Bewusstlosigkeit würgte. Sein Weg führte ihm aus diesem Grund vom Heim direkt in die Justizvollzugsanstalt. Dort war Gerhard Börner nun Dauergast. Und wenn er mal auf freiem Fuß war, tat er, aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden, nahezu alles, um so schnell wie möglich wieder hinter Gittern zu kommen. Er hielt sich nie an Bewährungsauflagen, betrank sich viel zu oft, er streunte herum und beendete niemals eine Ausbildung. Ich habe geklaut wie ein Rabe, mich überall herumgetrieben und 1962 habe ich in 10 Tagen 30 Autos gestohlen, berichtet er selbst fast schon ein wenig stolz über sich. Die längste Zeit, die er mal ohne Unterbrechung draußen war, betrug 13 Monate. Ende des Jahres 1970, im Alter von 24 Jahren, verliebte sich Gerhard Börner in eine junge Frau. Es war seine erste gefühlsmäßige Bindung an das weibliche Geschlecht. Vorher nahm er hier und da einmal die Dienste von Sexarbeiterinnen in Anspruch. Da die Eltern der Dame jedoch entschieden gegen die Verbindung waren, wurde beiden die Verlobung verboten. Diese Zurückweisung sollte mörderische Folgen haben. Es ist der 19. Februar 1971. Gerhard Börner ist mit seiner Freundin auf eine Hochzeit eingeladen. Es wird getrunken und getanzt. Naja, was Gerhard angeht, wird hauptsächlich getrunken. Als er zu später Stunde die Feier allein verlässt, schläft er im Bus ein und wacht erst an der Endstation wieder auf. Nachdem sich Gerhard nicht nur schlaf-, sondern auch betrunken aus dem Bus gequält hat, fällt ihm die 15-jährige Schülerin Eva Haber auf. Die junge Frau ist gerade auf dem Heimweg, als Gerhard Börner sie am Hals packt und zwischen zwei an der Straße stehenden Bauwagen zieht und sie erwürgt. Im Anschluss zerreißt er ihre Kleidung, beißt dem Mädchen in die Brust und verbrennt sie mit der Glut seiner Zigarette im Gesicht. Dass die junge Frau schon nicht mehr am Leben ist, bemerkt Gerhard Börner erst, als er nach der Tat nochmals an den Tatort zurückkehrt. Ich war schockiert und habe noch eine Viertelstunde davor gestanden und konnte es nicht fassen. Ich war erschöpft, als hätte ich stundenlange Schwerstarbeit geleistet, so Börner in einem späteren Therapiegespräch. Aber die Tat hat Gerhard Börner leider auch gezeigt, dass er mit Mord davonkommt. Zumindest vorerst. Denn die anschließenden polizeilichen Ermittlungen zum brutalen Tod von Eva Haber verlaufen ins Leere. Gerhard Börner hingegen scheint im negativen Sinne Blut geleckt zu haben. Am 25. März 1971 steigt er, wieder einmal betrunken, in Frankfurt in den Zug, als ihm die 52-jährige Antonia Merl auffällt. Gerhard Börner ist vom gepflegten Aussehen der offensichtlich alleinreisenden Frau so beeindruckt, dass er sich in die erste Klasse begibt und sich zu ihr setzt. Es war eine furchtbar nette Frau, sagt er in einer späteren Befragung. Beide kommen schnell ins Gespräch und es scheint sich von Antonias Seite eine gewisse Sympathie zu entwickeln. Doch die ahnungslose Frau weiß nicht, dass sie gerade ihrem Mörder gegenüber sitzt und nur noch kurze Zeit zu leben hat. Denn kurz vor dem Halt in Darmstadt verabschiedet sich Gerhard Börner freundlich von ihr und geht zum Ausgang des Abteils. In der Tür dreht er sich noch einmal um, vergewissert sich, dass niemand in der Nähe ist und fällt dann über sein ahnungsloses Opfer her. Unter Schlägen und Tritten geht Antonia zu Boden, ehe Gerhard Börner sie erwürgt. Danach verlässt er, als sei nichts gewesen, den Zug in Darmstadt und kommt einmal mehr unerkannt davon. Auch scheint es so zu sein, dass niemand so wirklich etwas von dem Angriff mitbekommen hat. Und somit verlaufen auch diese Mordermittlungen vorerst im Sande. Was leider nicht im Sande verläuft, sind die Mordgedanken und der Hass von Gerhard Börner. Nach einem erneuten Versuch, über eine Frau herzufallen, den er zum Glück abbrechen musste, dennoch belästigte er das Opfer sexuell, begeht er am 2. Mai 1971 seinen nächsten Mord. Wieder einmal unter Alkoholeinfluss erwirkt er eine Sexarbeiterin, die er zuvor dem Straßenstrich angesprochen hatte. Die Leiche wirft dann eine Autobahnböschung aus dem Auto und verschwindet. Nur zwei Tage soll es dauern, bis der nächste unschuldige Mensch sein Leben lassen muss. Denn als Gerhard Börner in dieser Nacht gegen 0 Uhr betrunken nach Hause kommt, bemerkt er, dass er seinen Hausschlüssel vergessen hat. Genervt macht er sich auf den Weg in das nahegelegene Hotel, um dort zu telefonieren. Im Hotel angekommen ist Börner aber nicht mehr nur nach einem Telefonat. Nein, er will seine Wut, seinen Hass, der durch den Alkohol nur noch verstärkt wird, noch einmal herauslassen. Durch eine angelehnte Tür begibt er sich ungesehen in ein Hinterzimmer des Hotels, in dem gerade die 48-jährige Empfangsdame Ingemar ihre Pause genießt und dabei kurz eingeschlafen ist. Als sie Gerhard Börner bemerkt, erschrickt sie und beginnt zu schreien. Börner stürzt sich auf sie, packt sie am Hals und erdrosselt sie mit einem Schal und einem Strumpf. Mit dieser Tat soll das Morden ein Ende haben. Denn unmittelbar im Anschluss an diese Tat, im Mai 1971, wird Gerhard Börner verhaftet. Nachdem sich unterschiedlichste Gutachter an ihm abgearbeitet haben, erfolgt Anfang 1973 der Prozess vor der Großen Strafkammer des Frankfurter Landgerichts. Was noch erfolgt, ist ein breiter Aufschrei des Unverständnisses der Bevölkerung. Denn Gerhard Börner wird für die 4 begangenen Morde freigesprochen. Laut den vorliegenden psychologischen Gutachten könne der Angeklagte für die ihm zur Last gelegten Taten nicht mehr verantwortlich gemacht werden, da seine Steuerungsfähigkeit bei Begehung der Taten möglicherweise ausgesetzt habe, so das Gericht in der Urteilsbegründung. Weiter heißt es: Alle Sachverständigen diagnostizieren beim Angeklagten eine seit frühester Kindheit schwer gestörte Persönlichkeit mit fehlender Sozialisation sowie eine frühkindlicher Hirnschaden. Uneins sind sie sich allerdings über die Frage, ob Gerhard Börner nach seiner Behandlung weiterhin eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt. Nach seiner Verbringung in die Psychiatrie erfolgt quasi ein kleines Déjà-vu zu Börners Jugend. Denn auch hier muss er mehrere psychiatrische Krankenhäuser durchlaufen, ehe er schließlich in Lippstadt bis 1988 behandelt wird. Im Zuge seiner Aufenthalte in den Kliniken holt Börner seinen Hauptschulabschluss nach und nimmt an nahezu jedem angebotenen Programm teil, welches die Klinik anbietet. Denn er will nur eins, wieder raus, in Freiheit. Eine seiner behandelnden Psychologinnen hierzu in einem Bericht, ich zitiere, die bis dahin tief verborgenen Bedürfnisse nach Zuwendung, Liebe und Geborgenheit kamen mit aller Macht zum Durchbruch. Während schon die anfänglichen Hassgefühle, verbunden mit äußerst starken Depressionen bis hin zum Selbstmordversuch, für mich als Therapeutin schwierig zu handhaben waren, so wurde die neue Situation für mich noch wesentlich schwieriger. So gelang es mir anfänglich nicht, diese vehement vorgebrachten Bedürfnisse nach Zuwendung und Liebe therapeutisch zu bearbeiten. Umso unverständlicher ist die gleich folgende Entscheidung. Durch sein vorbildliches Verhalten und auch seine enge Bindung, die er zu seinen Therapeutinnen und Therapeuten aufgebaut hatte, aber auch dank des Druckes, den seine Verteidiger auf die Kliniken aufbauten, versuchte Gerhard Börner seine Entlassung aus der Psychiatrie gerichtlich zu erwirken. Hierbei scheiterte der Mann, der sich in einem Gespräch mit einem Professor als eine, Zitat, Person der Zeitgeschichte bezeichnete. Was er hierbei gerne verschweigt, sind seine zahlreichen Entgleisungen während des Klinikaufenthalts sowie der Fluchtversuch 1984. Dennoch schafft es Gerhard Börner, unbegleitete Ausgänge zu bekommen, bei denen er sogar außerhalb der Klinik übernachten darf. Dass er sich hierbei des Öfteren betrunken zurückmeldet, wird freundlich ignoriert. Er könne ja schließlich mit Alkohol umgehen. Dass er aber offenbar immer noch nicht mit seinen gefährlichen Neigungen umgehen kann, wird dann leider am 14. April 1988 traurige Realität. Da hat er nämlich mal wieder Ausgang. Nachdem er sich in einer Kneipe in Soest mit einer Bekannten getroffen hat und Bier und Rum in Strömen geflossen sind, setzt sich Gerhard Börner in den Zug, um zu seinen Eltern nach Frankfurt zu fahren. Auch im Zug trinkt Gerhard Börner exzessiv weiter, was ihm einen längeren Aufenthalt auf der Zugtoilette und den Unmut der anderen Fahrgäste beschert. Aber es soll nicht bei diesem Alkoholexzess bleiben. Denn als die 46 Jahre alte Deutschkanadierin Renate Jung den Waschraum verlassen will, geschieht Folgendes, Zitat, da hat sich ein Mann hineingedrängt und versucht, auch mich hineinzudrängen. Zuerst dachte sie, er wollte sie vergewaltigen. Doch dann spürte sie, wie der Mann mit einem Messer auf sie einstach. Ich kann mich erinnern, dass etwas aus der Seite heraussprudelte. Blut. Dann wurde ich ohnmächtig. Die Frau trägt 4 Stichverletzungen in der Brust davon. Ihre linke Lunge wird 2-mal durchstochen, eine Arterie angestochen. Die 46-Jährige verliert mehr als 2 Liter Blut. Nur dem schnellen Einsatz der Ärzte ist zu verdanken, dass Renate am Leben bleibt. Und damit kommen wir wieder zum Anfang und zu Staatsanwalt Dieter Drost, der den Angeklagten Gerhard Börner eben wegen diesem Delikt versucht, nun endgültig hinter Gittern zu bringen. Es gelingt dem Ankläger leider nur in Teilen. Gerhard Börner wird vom Gericht zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren sowie einer zeitlich unbegrenzten Unterbringung in einer Psychiatrie verurteilt. Dort sitzt die Person der Zeitgeschichte noch bis heute. Er ist 78 Jahre alt.
Okay, also...
Du verstehst gar nicht, warum die Allgemeinheit vor ihm Angst hat.
Was?
Du verstehst bestimmt gar nicht, warum die Allgemeinheit vor ihm Angst hat. Er versteht es nämlich nicht, hat er im Interview gefragt.
Okay, das ist, oh mein Gott. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich kann erstmal überhaupt nicht verstehen, wie er es geschafft hat, Ausgang aus der psychiatrischen Klinik zu bekommen, ohne... Begleitung, also ohne dass das Ganze irgendwie beaufsichtigt wurde, dass er da teilweise halt auch über Nacht raus durfte, obwohl er dann auch betrunken zurückkam, warum gesagt wurde, dass er wohl kein Problem mit Alkohol hätte und unter Alkoholeinfluss wohl auch in der Lage wäre, richtig zu handeln. Das ist ja absoluter Schwachsinn, weil wenn man sich mal die ganzen Fälle anguckt, wo er straffällig geworden ist, ist das wohl immer unter Alkoholeinfluss passiert?
Ja.
Also für mich nicht nachzuvollziehen.
Du hast gesagt, warum er unbegleitete Ausgänge hat. Ich gehe davon aus, dass der vorher natürlich begleitete Ausgänge hatte. Aber er hat sich ja laut Ansicht des Klinikpersonals immer vorbildlich verhalten. Also gehe ich davon aus, dass er sich bei diesen begleiteten Ausgängen dann auch vorbildlich verhalten hat.
Okay, ja gut, dann hätte man die Tat in dem Sinne ja eigentlich auch tatsächlich nicht verhindern können. Ich hoffe nur, dass man damals daraus gelernt hat. Zum Glück hat es die Dame ja überlebt. Ich hoffe nur, dass man daraus gelernt hat und er, wenn er denn jetzt noch Ausgang bekommt, mittlerweile noch begleiteten Ausgang bekommt. Also ich meine, wie lange war er da in der psychiatrischen Klinik schon behandelt worden? Und die Psychologen und Therapeuten hatten ja den Eindruck, dass sie eben auf ihn einwirken konnten und durchgebrochen sind. War ja scheinbar dann nicht so.
Ja, das Problem ist halt, ich habe das ja zu meiner Zeit, als ich in der JVA gearbeitet habe, da war es ja auch so, dass wir eine offene Abteilung hatten, wo dann Leute auch Freigang bekommen haben. Natürlich sind das Momentaufnahmen. Ja, du sitzt ja, du kannst den Leuten nur vor den Kopf gucken, nicht dahinter.
Ja.
Der hat sich innerhalb der psychiatrischen Kliniken, was ja nochmal was ganz anderes ist als Haft, da sind die Leute ja, um behandelt zu werden. In der Haft sind sie ja wirklich nur, um ihre Haft abzusitzen. Das heißt, die haben ja auch nochmal einen ganz anderen Anspruch. Die müssen ja natürlich an ihren Patienten glauben, dass es ihm besser geht. Ansonsten bräuchten sie ihn ja nicht zu behandeln.
Ja.
Deswegen, ich finde es immer ganz schwierig, da jemandem Schuld zu geben. Auch von Seiten jetzt des Staatsanwaltes. Vielleicht aber, weil ich halt aus dem medizinischen Bereich komme und ich hatte auch schon Gefangene, wo ich gesagt habe, hier, den siehst du im Leben nicht mehr wieder. Der hat's kapiert. Ja, und 3 Wochen später war er wieder da.
Gut, ich wollte jetzt auch keine Schuldzuweisung betreiben.
Nee, ich weiß, so kam es ja nicht rüber. Ich wollte es einfach nur, mal so mit einwerfen.
Ich kann aber auch eben solche Aussagen von dem Anwalt, den du da zitiert hast, wie kann man so einen Menschen wieder rauslassen? Solche Gedanken kann ich verstehen. Das kann ich nachempfinden. Ich meine, absolut. Da hat jemand 4 Menschen getötet, kommt in eine psychiatrische Einrichtung und sobald er die erste Gelegenheit hat, wieder zuzuschlagen, macht er dies auch. Und das ist halt einfach ganz, ganz schrecklich, dieser Gedanke. Ich kann aber auch gleichermaßen, ja, wenn ich diese Einstellung verstehe, wie kann er überhaupt nur entlassen werden, kann ich aber auch verstehen, wie aus ihm überhaupt das geworden ist, was er ist. Denn okay, dieser eine Psychologe meinte ja wohl, er wäre permanent nach der Suche nach Liebe gewesen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil, also ich konnte schon mal gar nicht verstehen, wie kann man im Alter von 6 Monaten als Baby schon auffällig sein und dann mit 2 Jahren schon in die erste Nervenheilanstalt eingewiesen werden, weil die Mutter nicht mit ihm zurechtgekommen ist. Ja, natürlich nicht. Unter Schlägen und Tritten und Schreien, da erfolgt ja auch keine Erziehung. Bei einem Baby, bei einem Kleinkind erreicht man da ja nichts. Und dann musst du dir vorstellen, er wird dann ständig, nach dieser Nervenheilanstalt wird er ja auch im Grundschulalter, hast du ja gesagt, wird sogar seitens der Behörden vorgeschlagen, ja, er sollte in ein Heim kommen und dann wird er von dort aus ständig immer weitergereicht. Das heißt, er hatte nie irgendwo eine persönliche Beziehung, eine, weißt du, also es muss ja noch nicht mehr, also hatte niemanden, an den er sich halten konnte.
Er war nirgendwo gewollt. Art, ja.
Richtig, richtig. Mhm. Er hat sich nirgendwo geborgen gefühlt, nirgendwo gewollt gefühlt. Er hatte niemals irgendeine Art von richtiger menschlichen Beziehung aufgebaut oder Liebe erfahren in dem Sinne, weil er die aus dem Elternhaus ja sowieso schon mal gar nicht hatte. Dann hast du ja davon erzählt, das erste Mal, als er dann endlich eine persönliche Beziehung zu einer Frau aufgebaut hat und sich wirklich wahrhaft verliebt hat, stand er dann wieder vor dem nächsten Problem, dass sich die Eltern der Frau dann direkt dagegen gewehrt haben. Was ich jetzt aber auch nicht nachvollziehen kann, warum hat man nicht gesagt, egal, wir ziehen unser Ding durch?
Es war da wohl so, dass die Verlobte ins B da wohl noch sehr unter der Fuchtel ihrer Eltern gestanden hat und die natürlich von seiner Vergangenheit wussten und darüber halt überhaupt nicht begeistert waren. Und das dann zumindest, was die Verlobung angeht, also sie wollten ihn nicht, dass er in die Familie einheiratet und haben das dann halt unterbunden. Und da haben ihrer Tochter klipp und klar gesagt, dass den heiratest du nicht.
Ja. Ich hatte mir auch notiert, dass seine ganzen Taten ja darauf hinweisen, dass er einen enormen Hass auf Frauen haben muss. Also gut, wie er sie auch so behandelt hat, ganz klare Sache, aber auch gerade die Tatmethode, erwürgen, in die Brust beißen, Glut am Körper ausdrücken, Schläge und Tritte, das sind ja alles Dinge, die zeigen halt einfach diesen extremen Hass, den er Frauen gegenüber verspürt hat. Und da vermute ich auch ganz stark, dass eben dieser Hass auf Frauen eben aus der Kindheit entstanden ist, weil seine Mutter ja nie für ihn irgendwie eine Art von Liebe empfunden hat, sondern ihn direkt mehr oder weniger abgeschoben hat. Und ich glaube, genau das hat ihm da in dem Moment gefehlt. Eine Mutterfigur. Und das heißt, alle Frauen in seinem Leben haben mehr oder weniger auch so dieses Böse dargestellt. Was ich nämlich nicht nachvollziehen konnte, scheinbar gab es ja auch nicht immer irgendwie einen Auslöser, außer jetzt vielleicht der Alkoholkonsum. Denn du hattest ja von dieser 52-Jährigen, du hast sie jetzt Antonia genannt, keine Ahnung, ob sie wirklich so hieß.
Namen sind geändert, also Namen sind okay. Daran geändert.
Also hast du auf jeden Fall von dieser 52-Jährigen aus dem Zug?
Ja, war im Zug.
Genau. Hast du ja berichtet, dass die super freundlich war. Die haben sich unterhalten, die hat, also es gab keinerlei Auslöser, dass er jetzt gesagt hat, okay, sie hat irgendwas Böses gesagt, irgendwas Böses getan, nein, ich wurde abgewiesen, nein, nichts. Sie, ganz im Gegenteil, sie war sogar sehr freundlich. Und beim freundlichen Verabschieden kam er dann auf die Idee, ja nee, mich, die muss jetzt dran glauben. Und das war für mich merkwürdig. Das heißt, da spielte einfach nur der pure Hass auf Frauen eine Rolle oder sogar Mordlust.
Das ist halt das Problem, wo ich mir halt auch im Zuge der Recherche nicht so einig war. Die haben ja dann da auch was geschrieben von der Persönlichkeitsstörung und auch einem frühkindlichen Hirnschaden dann teilweise in den Gutachten da drin. Das Problem war halt für mich auch, wenn ihn jetzt jemand abgewiesen hätte, unfreundlich zu ihm gewesen wäre oder sowas, dann hätte ich das noch verstehen können. Was ich dann zum Beispiel auch nicht verstehe, ist, seine Freundin, mit der er sich ja verloben wollte, muss ihm ja auch gesagt haben, hier, du, meine Eltern wollen das nicht. Also hat sie ihn ja auch abgewiesen quasi. Warum ist ihr nichts passiert?
Oder den Eltern.
Oder den Eltern wahlweise. Mhm, ja. Das waren halt so Dinge, wo ich dann auch gesagt habe, okay, hat das vielleicht zu einem Großteil dann am Alkohol gelegen? Oder das, ich meine, es ist ja leider so, wenn du Alkohol oder irgendwelche Drogen zu dir nimmst, ist ja so, dass so gewisse Instinkte halt dann hochkommen. Es sinkt die Hemmschwelle und du rastest aus. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Mensch hundertprozentig eine unheimliche Aggressivität in sich hatte, die der auch nicht kontrollieren konnte, die hätte dringend behandelt gehört. Ja. Ja. Und dann ist es natürlich so, wenn ich in 5 verschiedenen oder 7 verschiedenen Heimeinrichtungen war, da eilt ab der 2. Einrichtung mein Ruf mir doch schon voraus. Das heißt also, wenn der in die 3. Einrichtung kommt, sagt, ihr kriegt den und den, der ist schon bei 2 Stück rausgeflogen. Dementsprechend denke ich mir, wird er auch empfangen worden sein. Wenn man jetzt mal so von der Logik her nimmt. Ja. Für mich jetzt. Ist, wie gesagt, nur eine Mutmaßung. Ich will niemandem besprechen. Auch will ich jetzt nicht sagen, jetzt, sonst heißt es wieder, ihr tut immer zu den Mördern halten. Nein, überhaupt nicht. Das waren grausame und abscheuliche Taten. Und es ist unverantwortlich, so jemanden alleine wieder auf die Straße zu lassen. Aber man muss halt auch sagen, hinter jeder Tür ist ein Schicksal im Gefängnis oder in der Psychiatrie. Und hier das, was hätte hier draus werden sollen, meiner Meinung nach?
Ja, richtig. Bei der Kindheit.
Ja.
Ja, es ist schwierig. Also wie gesagt, das Urteil an sich finde ich jetzt nicht verkehrt. Man hätte sagen können, okay, eine lebenslange Haftstrafe, aber man kann ja auch nicht jemanden einfach lebenslang hinter Gittern schicken und dann sagen, okay, gut ist, Arbeit erledigt. Ja, dann wird ihm ja auch nicht geholfen. Er braucht ja psychiatrische Unterstützung. Aber das Problem ist, was machst du, wenn so eine Person jahrelang betreut wurde, geguckt wurde, okay, eigentlich hat man Erfolge erzielen können und dann kommt die Person das nächste Mal raus und es passiert wieder etwas. Wie behandelt man das in Zukunft? Wird er jetzt wirklich sein Leben lang, du hast jetzt gesagt, er wäre 78, hat er nie wieder die Chance auf Freiheit, mal irgendwie ein normales Leben zu führen? Also traurig finde ich es gleichermaßen, aber auch richtig, weil ich ja selber Angst habe, sobald er rauskommt, unbeaufsichtigt, kann wieder was passieren.
Nein, und man muss halt auch dazu sagen, er wird aber auch von Seiten der Klinik etwas abgeschirmt, weil ich hatte noch 2 Berichte gefunden, wo die Enkelin eines Opfers gerne mit ihm in Kontakt getreten wäre. Sie hätte gerne mit ihm über die Tat an ihrer Großmutter, die sie ja nie kennengelernt hat, gesprochen. Und das wurde von Seiten der Klinik und von Seiten von ihm dann auch abgewiegelt. Also der wird recht abgeschirmt. Der hat nämlich in der Klinik auch Interviews gegeben. Der ist auch von vielen Professoren und so befragt worden. Ich glaube auch so ein bisschen als Studienobjekt dann. So nach dem Motto, ist dieser Mensch wirklich von das personifizierte Böse, wenn man es jetzt so nimmt. Aber das wurde dann abgewiegelt. Also der hat das abgelehnt, der möchte das nicht. Wie gesagt, ja, der Mann ist 78 Jahre alt jetzt. Ich habe auch dann nichts mehr über ihn gefunden. Also er wäre 78 Jahre, ich weiß nicht, ob er noch lebt, geht nicht draus hervor. Der Bericht aus der Bild-Zeitung ist, glaube ich, 2 oder 3 Jahre her. Also da hat er auf jeden Fall noch gelebt.
Das finde ich aber auch heftig, wenn du dir vorstellst, du bist die Enkelin eines Opfers, den Mut zu haben, diese Stärke zu haben, um zu sagen, ich möchte gerne mit dem Täter nochmal in Kontakt treten. Ich wüsste nicht, ob ich das könnte, ob ich das wollte.
Es gibt Menschen, die brauchen das. Die wollen das dann. um das zu verarbeiten oder um sich damit abzuschließen oder halt einfach, um vielleicht ein paar Fragen beantwortet zu kriegen.
Ja, das Problem wird wahrscheinlich sein, du wirst die Frage im Kopf haben, warum? Warum musste sie sterben? Nenn mir doch bitte ein Motiv, was hat dich dazu getrieben?
Warum hast du das gemacht? Einfach nur.
Richtig. Und ich glaube, dass er das gar nicht nennen kann.
Nee, wie gesagt, ich habe als Live-Zitat von ihm echt nur dieses eine Zitat. Ich weiß gar nicht, warum die Leute Angst vor mir haben. Das finde ich dann schon ein bisschen ironisch eher. Ja, also wer nach 4 Morden nicht weiß, warum Menschen Angst vor ihm haben, dem kann ich leider auch nicht helfen. Also das ist dann schon schwierig eher.
Ja, es ist ein ganz schrecklicher Fall. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Das wäre es von meiner Seite, wenn du jetzt nicht noch was hast.
Nein, das war es auch von meiner Seite.
Okay. Ich habe gesehen, du hast auch ein Bild bereitgestellt.
Ja, das Bildmaterial war wirklich sparsame Auswahl. Es gab nämlich genau eins. Okay. Und ja, ein Bild von ihm, selbstverständlich verpixelt, um die Persönlichkeitsrechte einzuhalten.
Das Bild könnt ihr euch ansehen auf Instagram. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder. Da könnt ihr dann auch gerne den Beitrag kommentieren und eure Meinung zu dem Fall in die Kommentare schreiben. Wenn ihr jetzt nur das Bild sehen möchtet, könnt ihr das auch sehr gerne auf unserer Homepage allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben. Dort könnt ihr dann das Foto aber nicht kommentieren, wenn ihr nicht auf Instagram in eurem Account drin seid. Übrigens, Feedback und Kommentare könnt ihr natürlich auch, wie am Anfang erwähnt, gerne auf Spotify in die Kommentare posten. Und nicht wundern, wenn euer Kommentar noch nicht sofort erscheint, der muss leider immer händisch freigegeben werden. Gut, möchtest du ein neues Jahr ziehen?
Ich habe schon vorbereitet. Die 90er haben mich wieder, 1992.
Das Jahr haben wir bislang 3-mal gehabt, du davon 2-mal. Und ich sehe, wir haben noch gar keine Fallvorschläge, also sehr gerne einreichen an der Stelle.
Ist notiert.
Okay. Falls ihr vielleicht doch mal für 1992 einen Fallvorschlag eingereicht habt und wir jetzt gesagt haben, wir haben keinen Fallvorschlag, schickt gerne nochmal ein. Manchmal hier im Eifer des Gefechts, im Alltag, wenn dann mal kurz Ablenkung ist. Genau, kann man mal vergessen, den Fall einzutragen. Ja. Also deswegen gerne einfach Fallvorschlag einsenden, was dann aber auch nicht bedeutet, dass wir den dann zu 100% machen. Wir müssen ja auch immer gucken, reichen die Quellen. Ich schreibe manchmal, wenn ich Zeit habe zu recherchieren zu dem Fall, der vorgeschlagen wird, recherchiere ich ganz kurz, ob es ausreichend Quellen gibt etc. pp. Und manchmal lehne ich dann auch den Fall direkt ab und sage so, hey, sorry, der hat es jetzt nicht in die Tabelle geschafft, einfach aus dem Grund, weil erstens entweder nicht genug Quellen oder zweitens, der Fall wurde einfach wirklich schon von großen Podcastern zigfach behandelt und ich sehe nicht, dass ich einen Mehrwert mit reinbringen kann, dann lehne ich den Fall zum Beispiel auch ab. Auch wenn wir wissen, dass ihr es mögt, einen Fall von verschiedenen Podcastern zu hören, aber wenn man schon merkt, ja, aber das wäre dann zum 5. Mal genauso gleich erzählt, ja, dann ist ja auch nicht mehr spannend genug. Außerdem wollen wir auch immer mal wieder ein bisschen neuen Schwung in die True-Crime-Geschichte hier reinbringen und immer mal wieder Fälle bringen, die es tatsächlich noch gar nicht gegeben hat vielleicht oder äußerst selten.
Okay, dann würde ich fast sagen, war's das für heute. Also nicht nur fast, ich sage es, dann war's das für heute. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch mal reinhören bei Ungedings. Das ist unser anderer Podcast, da geht's deutlich lustiger und gemütlicher zu. Das hat nichts mit Mord und Totschlag zu tun. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.